So, hört ihr mich gut? Ja, das ist so familiär hier. Genau, gut. Also diese Kindergeschichte ist ganz besonders für dich, wie auch immer du heißt. Schön, dass du da bist. Aber da wir alle Kinder sind, vielleicht nehmen wir aus dieser Geschichte auch mal was mit. Genau, vielleicht stelle ich mir jetzt doch nochmal ganz kurz vor. Eva Biolek, mein Mann Libor Biolek, mein unglaublich wunderbarer Taxifahrer, geduldiger Bodyguard und Begleiter mit mir in Bayern durch die Reise durch unsere Gemeinden. Ich wohne in der Nähe von Augsburg, also zwischen Augsburg und Neuburg an der Donau. Ich habe zwei erwachsene Töchter, Christine und Sarah, die wohnen in Ingolstadt. Und ich bin für Musik zuständig bei uns in Bayern. Und bestimmt habt ihr schon mal, hoffentlich, ich hoffe sehr, was von mir gelesen in Wien, Bayern oder in den Newslettern. Ich versuche musikalisch bei uns in Bayern was zu bewegen. Ganz besonders Talente zu fördern, junge Menschen zu begeistern für Musik und für Jesus. Und ich freue mich über die total super tolle Pianobegleitung. Du machst einen ganz wunderbaren Dienst. Danke dir dafür. Es macht richtig Freude und Spaß, mit dir zu singen. Bleib weiterhin in dieser Gemeinde. Wir haben noch viel vor mit dir. Und die Gemeinde auch. Dankeschön. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht selbstverständlich. Ihr seid ungefähr die 30. Gemeinde, wo ich unterwegs bin von 70. Also einiges habe ich noch vor mir. Und nicht jede Gemeinde hat so ein Vorrecht, so eine tolle Klavierbegleitung zu haben. Es gibt Gemeinden, die singen noch vom USB-Stick. Es gibt Pianisten, die sind vielleicht nicht so gut wie du. Und ja, umso mehr freut mich, dass ihr so tolle Musik habt. Und wie gesagt, bei mir wird es auch um die Musik auch in der Predigt gehen. Ich bin für Musik zuständig. Und ich habe mir aber gedacht, bevor ich hier irgendwas starte in Bayern, als ich vor 2 Jahren diese Arbeit bekommen habe von Daniela Böhnhardt als Nachfolgerin, will ich erstmal meine Geschwister kennenlernen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Sehr gut. Jetzt bin ich in Oberasbach. So, Dankeschön, Dankeschön. Die Kindergeschichte über meine Laila, das ist mein Hund, unser Hund. Laila wird jetzt im November, glaube ich, schon mittlerweile 10, also sie ist schon eine Seniorin, aber eine ganze, ganze süße Liebe und die gibt uns ganz, ganz viel Liebe auch zurück, auch wenn sie spezifisch ist, aber ist ganz wunderbar. Heute in der Früh kam sie zuerst zu mir, hat sie mir beide Hände abgeschleckt, dann hat sie den Weg zu meinem Mann gemacht, dann hat sie ihm auch beide Hände abgeschleckt und dann waren wir wach, irgendwann um 6:30. Das ist ein Ben, das ist ihr Freund, mit dem sie immer spielt. Das ist unser Hund, die Laila. Und ja, genau, die macht uns große Freude. Und im Sommer waren wir Gassi im Wald und haben wir was gefunden. Ich weiß es nicht, ob der das schon weiß. Was es sind? Schafe, ganz viele Schafe bei uns hinten im Wald. Ich wohne ja auf dem Dorf in Pöttmes. Genau, und als wir uns den Schafen genähert haben, haben wir gehört, dass sie einen ganz besonderen Chor haben, also einen Schafchor. Schauen wir mal, ob ihr was hört. Schauen wir mal, wie die singen können, ne?
Stimme.
Bass. Wenn ich viele Kinder habe in der Kindergeschichte, dann erzähle ich natürlich über Schafherde, aber wir werden das vielleicht ein bisschen vertiefen noch in der Predigt, wie das so mit dem Hirten und mit den Schafen so ist. Ich habe tatsächlich, als ich gegoogelt habe, recherchiert, Schafe schlafen nur 4 Stunden am Tag. Und wisst ihr warum?
Nein.
Die sind natürlich den ganzen Tag mit einer einzigen Beschäftigung beschäftigt, und zwar zu essen. Toll, oder? Ganzen Tag zu essen, nur die halbe Nacht. Aber die sind nur 4 Stunden am Schlafen, weil sie ganz viel aufpassen müssen. Die müssen sich hüten vor der Gefahr, Wölfe, Bären, Hunde. Und deswegen sind die wenig am Schlafen. Und wenn sich eine Gefahr nähert, und das war unser Hund, war Gefahr für sie, sind die, also es gibt keinen Chor, sind die laut geworden, um sich gegenseitig zu warnen, Vorsicht, Gefahr in der Nähe, Vorsicht, allen bitte mal schnell Obacht geben und wenn es soweit ist, schnell wegrennen, schnell weglaufen. Ja, und dann ist es tatsächlich auch soweit gewesen. Die Laila war ein bisschen vor. Dann habe ich sie wieder gerufen, dass sie zu mir kommt. Und als sie zu mir kam, hat man das hier erlebt. Bei Kindern erzähle ich, dass diese Geschichte natürlich ein Happy End hat. Und die hat ein Happy End. Ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und geschaut, wo ist denn der Hirte? Und der kam tatsächlich mit seinem Chevrolet-Auto. Und ich habe gesagt, Herr Hirte, schnell, da haben Sie ein Lämmchen und das müssen Sie schnell befreien. Da habe ich gesagt, ja, das ist die Luisa, die ist schon unsere alte Ausreißerin, die ist jeden Tag unterwegs und die kriege ich schon wieder raus. Genau, das Bild, damit es für Kinder alles wieder gut ist, Lämmchen ist gerettet, der Hirte hat sie auf dem Arm und alles ist wieder wunderbar und schön, Lämmchen geht es wieder gut. Aber für die großen Kinder der Gemeinde frage ich mich, ich sage es auch den Kleinen, wie kann das sein, dass die alle anderen Schafe weggerannt sind und haben es total vergessen, dass sich ein Lämmchen verloren hat. Und keine von diesen 99 hat nachgeschaut. Und das ist mal wieder Gedanke, was ich uns Erwachsenen mitgeben möchte. Wenn sich Lämmchen von unseren Gemeinden entfernen und ich darf euch sagen, dann ihr seid ungefähr, wie gesagt, ich habe aufgehört zu zählen, aber zu circa 30. Gemeinde, wo ich unterwegs bin. Es freut mich, dass bei euch junge Menschen sind. Es ist nicht selbstverständlich. Junge Menschen haben oft unsere Gemeinden verlassen, spätestens nach Corona. Und das ist für mich eine gesunde, tolle Gemeinde, wenn junge Menschen da sind. Ich freue mich ganz besonders über euch. So viel zu meiner Kindergeschichte. Nochmal ganz kurz zu mir, mit Musik, mit Begeisterung für Gott, für Menschen, ganz besonders für junge Menschen, für Kinder, freue ich mich, bei euch in Oberasbach sein zu dürfen. Der Kelly, euer Pastor hat mich mal angeschrieben, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so, ob ich in Oberasbach besuchen darf. Ich sage, ja, selbstverständlich, ich komme, haben wir den Termin ausgemacht miteinander, viel hatte ich nicht mehr übrig. Er wollte auch, dass ich nach Stein komme, aber da hat Vereinigung gesagt, für die 200 Kilometer ist Stein einfach viel zu kleine Gemeinde, aber Oberasbach ist eine lebendige Gemeinde, da kannst du vielleicht was bewegen und es freut mich, dass ich da sein darf. Als wir heute in der Früh losgefahren sind mit meinem Mann, so über die Dörfer und so der Sonne entgegen, den Sonnenaufgang, ich genieße es immer am Sabbat, in der Früh so unterwegs zu sein, wenn das halbe Land noch schläft und wir sind und dürfen den Sonnenaufgang erleben, immer wieder schöne Erfahrung. Und wir haben uns dann so den Oberasbach oder Unterasbach genähert und ganz spannend ist, noch muss ich dazu erzählen davor, gestern habe ich natürlich gegoogelt, wie komme ich hin zu euch, wie lange brauche ich, wie ist der Weg, sollen wir die Autobahn nehmen, sollen wir die Dörfer nehmen, heute haben wir uns für die Dörfer entschieden, war vielleicht doch nicht so gute Idee. Und wie sieht die Gemeinde aus? Was macht die Gemeinde aus? Ich habe tatsächlich im Internet nichts von euch gefunden, also keine Webseite so wirklich, nur ein paar Sachen. Also daran könnt ihr vielleicht noch arbeiten, dass man euch noch leichter findet, also ein bisschen was ist da, aber es könnte sich noch, weil die Leute, die euch besuchen wollen, als allererste schauen sie beim Google nach. Was gibt's über die Gemeinde so groß? Aber was ich gefunden habe, und das hat mich sehr gefreut, ich habe die Kommentare gelesen, denn mein zweiter Job, ich arbeite bei uns in der Vereinigung als Teilzeitangestellte und mein zweiter Teilzeitjob ist in der Arztpraxis. Ich arbeite in der Urologie Eichach. Und da sind wir immer, weil wir auch im Google sind und Webseite und alles haben, natürlich immer die Bewertung der Patienten. Was schreiben die? Und sobald dann eine schlechtere Bewertung käme, ist es schon ein Hinweis, da haben wir ein Problem. Und dann habe ich natürlich die Bewertungen angeschaut, was die Leute so über Gemeinde Ansbach schreiben, Oberasbach. Eine herzliche, freundliche, warme, liebevolle Gemeinde, hat jemand reingeschrieben. Ja, da habe ich mich gefreut für euch. Das ist schön, dass man sowas lesen kann über meine Gemeinde in Oberasbach, eine freundliche, herzliche, warme Gemeinde. Also hat sich wohl jemand bei euch wohlgefühlt. Und das hat mich ganz besonders gefreut. Genau, und ja, dann, und ich habe gestern mit Diana Giesbrecht, wir haben geprobt für Landesjugendsabbat, und habe ich gesagt, ja, sie ist ja in Bad Aibling heute und ich bin in Oberasbach. Dann habe ich gesagt, was erwartet mich so in Oberasbach? Sie hat gesagt, eine liebevolle Gemeinde. Schön. Also das hat mich auch gefreut und das hat sich auch bestätigt. Ich schaue durch strahlende, freundliche, fröhliche Gesichter, das tut gut. Ist nicht selbstverständlich und nicht überall so. Ich bringe euch liebe Grüße aus Gemeinde Fürth, wo ich letzte Woche war. Kempten war ich vor 2 Wochen, Memmingen, Penzberg, also ich war viel im Süden, jetzt bin ich eben im Norden unterwegs. Und als wir uns jetzt mal genähert haben, eurem Dorf, also ist es Dorf?
Stadt.
Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe mich gestern auch vertan in Fürth, letzte Woche habe ich gesagt, Fürth, wie groß ist Fürth? Da haben sie mir gesagt, es ist ja über 100.000. Also man merkt schon, dass ich mich nicht im Norden nicht viel auskenne. Und da sind wir dann abgebogen, wir haben uns natürlich verfahren und da habe ich gesehen, Adventkapelle. Mein Mann, nee, das ist eine Kapelle. Ich sage, doch, das ist Adventkapelle, das kann ja auch nur Adventgemeinde sein. Dann sind wir abgebogen. Also ich muss sagen, herrlich habt ihr es hier. Mit Natur, mit Pfadfinderarbeit, Waldgottesdienst. Herrlich, ihr seid mitten in der Natur, aber auch ein bisschen versteckt von Leuten, wo ich mich frage, wie finden Menschen zu euch hin? Aber da können wir uns dann hinterher nochmal austauschen, wie ihr das mit Missionsarbeit tätigt, dann ist es nicht so ganz einfach, euch zu finden. Aber ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Deswegen habe ich mich gewünscht, dieses Lied zu singen. Und ich mache dann immer so ein Experiment durch die Gemeinden. Wenn ich dieses Loblied oder auch anderes Loblied singen lasse, beobachte ich gerne mal unsere Geschwister. Und ihr habt die Prüfung bestanden. Habt ganz toll gesungen. Begeistert und mit vollem Herzen und mit voller Kraft. Den ist auch nicht selbstverständlich. Oft erlebe ich Desinteresse, oft spielen Geschwister mit Handys oder ratschen oder singen überhaupt gar nicht. Und ich frage mich, Lobpreis, ich lobe Gott. Das heißt, das, was ich im Herzen habe, oder habe ich auf den Lippen? Oder? Sollte normalerweise so sein. Und ja, oft ist uns aber nicht nach Lob. Da werden wir auch nochmal uns Gedanken machen. Aber ihr habt es ganz toll mit Begeisterung gesungen und das hat mich sehr gefreut. Ich habe euch ein paar Texte mitgebracht und ein paar Geschichten, die mir persönlich auch immer wieder bewegen. Paulus sagt, ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Nicht nur ein bisschen, sondern aus vollem Herzen. Jesus ist mein Erlöser. Und entweder lebt man das, die Menschen lesen das, sehen das, oder haben wir irgendwo ein Problem vielleicht. Leidet jemand unter euch, sagt Jakobus, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Also bei mir geht es tatsächlich schon auch um die Musik in der Predigt. Wie lobe ich Gott? Wie preise ich ihn? Und diesen Text, den habe ich diese Woche von meiner Nichte bekommen. Meine Nichte lebt in Tschechien, muss ich auch dazu sagen, ich komme auch aus Tschechien, aus Ostblock, Kommunismus erlebt bis zur Wende. Wie viele sind hier bei euch von Ostblock? Also einige Dialekte habe ich gehört. Ja, jetzt aber. Das halbe Oberasbach ist aus Ostblock. Alles klar, also die wissen oder ihr wisst, was Kommunismus angerichtet hat. Ich habe ihn erlebt und ich werde nochmal davon erzählen. Und meine Nichte, die wohnt in Tschechien, junge Frau mit 35, hat 2 Schulkinder und ihr Mann ist vor 2 Jahren schwer erkrankt worden. an eine Krankheit, wo er immer Ganzkörperkrämpfe bekommt. Also die Ärzte wissen nicht, was er hat, ob das Epilepsie ist oder MS. Die finden gar nichts, die wissen nur, sind Entzündungsherde im Gehirn. Er leidet, er hat furchtbare Schmerzen und kann nicht mehr laufen. Also ist jetzt im Rollstuhl und seine Frau predigt. Und sie hat mir von ihrer Predigt erzählt, ich habe mir die angehört die Woche und hat sie gesagt, weißt du, Salomo schreibt im Predigerbuch, alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten des Lachens, der Freude, es gibt aber auch Zeiten des Leidens. Und manchmal im Leben kommen Momente, wo es uns nicht gut geht. Und gerade eben der Jakobus hat ihr viel geholfen, weil sie erlebt hat, es geht dann weiter in dem Kapitel 5, Jakobus 5, steht dann weiter noch, wenn die Menschen krank werden, sollen die Älteste holen, soll sie mit Öl salbt werden und soll für sie gebetet werden. Fürbitte. Das heißt, wenn es mir gut geht, darf ich Gott aus vollem Herzen loben und preisen, oder? Ihm danken. Und wenn es mir nicht gut geht, darf ich beten? Oder gerade erst richtig loben, weil es vielleicht helfen mag. Und vielleicht auch Fürbitte erleben. Ein Text, den sich jemand ausgesucht hat, meine Nichte, die einen schwer kranken Mann zu Hause hat, der eigentlich Pflegefall sein wird, hat mich zum Nachdenken gegeben. Und da wir letzte Woche Gebetslesung hatten und da ging es darum, geh mal in die Welt und erzähl, was Jesus für dich bedeutet. Erzähl, bring Gottes Wort, Evangelium deinen Menschen. Bist du Zeuge von Jesus? Was bedeutet dir Jesus? Was ist dein Evangelium? Wir haben uns auch schon mal in dem Bibelgespräch darüber ausgetauscht. Es ist jetzt Adventszeit für alle Christen um uns herum, die feiern den ersten Advent und ich bin seit 20 Jahren in der evangelischen Kirche als Organistin eingestellt und da merke ich, in der evangelischen Lutherkirche ist natürlich Weihnachtszeit, Adventszeit ganz was Besonderes, genau so wie Ostern. Das sind die oberste heilige Feiertage. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet Jesus mir? Bin ich sein Zeuge? Erzähle ich von ihm meinen Mitmenschen? Was ist mein Evangelium? Und ich habe auch vor, glaube ich, 2-3 Wochen was Tolles gefunden von ICF, von Tobias Deichen. Der hat einen interessanten Satz gesagt. Du bist ein Zeuge von Jesus Christus und kein Diskussionspartner in einer Talkshow. Du bist ein Zeuge. Du berichtest von dem, was Jesus für dich getan hat, was Jesus dir bedeutet und was du mit ihm erlebst, du bist sein Zeuge. Das habe ich mir nochmal Screenshot machen müssen, weil das fand ich sehr schöner Gedanke. In einer Welt voller Meinungen, Diskussionen und laute Stimmen bist du kein Talkshow-Gast. Du bist ein Zeuge von Jesus Christus. Und gerade jetzt in der Adventszeit erleben wir durch Musik, Projekte und vielerlei, Menschen sind ganz besonders offen, über Jesus zu erfahren. Jetzt können wir mit ihnen ins Gespräch kommen. So eine wunderbare Gelegenheit, über Jesus zu erzählen, was er mir bedeutet. Deine Worte tragen Leben, Hoffnung und Wahrheit. Sei mutig und lass dein Licht leuchten, damit andere Gottes Liebe sehen. Und erinnere dich, es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern darum, Liebe auszustrahlen und Jesus bekannt zu machen. Unsere jungen Menschen in Neuburg an der Donau, wo meine Gemeinde ist, haben angefangen, Gottesdienste zu gestalten, einmal im Monat, abends, für Gäste, für ihre Freunde, für ihre Bekannte. Und ich muss auch sagen, also eure Kapelle schaut von außen jetzt nicht so einladend aus, aber es ist hier drinnen so schön gemütlich, familiär, die Gemeinde schaut voll aus. Ich habe so viele große, moderne Gemeinden gesehen, die sind zur Hälfte leer, aber es ist richtig schön, also tolle Atmosphäre auch bei euch. Und wir haben angefangen, diese Abendgottesdienste zu machen. Und was mich persönlich sehr berührt im Herzen, die Predigt halten nicht die Prediger. Zwischendurch auch. Aber die jungen Menschen stellen sich hier auf die Bühne und erzählen, was Jesus für sie bedeutet. Singen Lieder dazu, Kinderprogramm, hinterher Essen, Trinken, Nachprogramm. Diese jungen Menschen sind Zeugen für Jesus. Die stellen sich auf die Bühne und erzählen, was ihnen bedeutet. Und unser Alexander zum Beispiel, habe ich erzählt in dem Giebelgespräch, Schwiegersohn, hat erzählt, vor, jetzt ist es mittlerweile 1,5 Jahren, hatte Papa verloren an Krebs. Er ist 25 jetzt, nicht 25, genau. Und hat erzählt, dieses Jahr, wo er getrauert hat, weil er Papa verloren hat, hat ihn Gott so getragen. Er hat Job gefunden, Studium beendet, Wohnung gefunden. Gott hat ihn getragen. War schön, diesen jungen Menschen mit 25 zu hören, was er mit Jesus erlebt hat. Den letzten Jugendgottesdienst, den sie gestaltet haben, hat sich ein junger Mensch hingestellt und hat er gesagt, er ist komplett verloren wie das Lämmchen in der Welt. Mit Alkohol, Rauchen, Drogen, hat sich verloren. Aber Gott hat ihn zurückgefunden. Der Hirte hat ihn gefunden, hat ihn geholt. Und jetzt ist er hier und berichtet, was Jesus für ihn getan hat. Amen. Amen. Halleluja. Das war so bewegend. Oder ein Junge, der sich hingestellt hat mit 20 und hat erzählt, dass er Mobbing erlebt hat. Er hat jahrelang unter Mobbing gelitten und wollte sich das Leben nehmen. Und Gott hat ihn getragen. Familie, Gemeinde hat ihn getragen. Gerade unsere Menschen, unsere junge Menschen, die haben das so schwer manchmal in unserer Welt, also wir alle auch, aber die ganz besonders, weil die Welt ist manchmal echt grauenvoll. Nicht einfach. Schön, dass es euch gibt. Du bist ein Zeuge von Jesus, nicht ein Talkshow-Mensch. Ich weiß, wir haben das schon mal vor ein paar Wochen bestimmt gelesen und darüber uns auch ausgetauscht über Johannes 1. Aber gratis in der Adventszeit ist mir bewusst geworden, was Jesus für mich bedeutet. Und ich würde das gerne mit euch nochmal durchlesen wollen und euch bewusst zu machen, was Jesus für dich bedeutet. Johannes 1. Ab Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ganz wichtiger Text, auf den ich nochmal zurückkommen werde. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den Glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das Kommen der Licht sein. Johannes war ein Zeuge, so wie wir Zeugen von Jesus sind. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Der Retter kam auf diesen Planeten, Gottes Sohn, und die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Nein, dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies immer wieder auf ihn hin. Diesen habe ich gemeint, rief er. Wenn ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Das ist eigentlich Evangelium pur. Eigentlich könnte ich jetzt schon Amen sagen. Aber die Predigt ist zu Ende. Aber ein bisschen was habe ich noch zu erzählen. Ein Zitat, was mir auch vor einiger Zeit begegnet ist. Und immer wenn ich mich auf Predigt vorbereite, sage ich: Heiland, wenn du Gedanken hast, die ich brauche, dann lass sie mir zukommen, durch verschiedene Mittel, durch Bücher, durch Menschen. Und dieser Gedanke von Jan Amos Komenský, das ist ein Tscheche, der vor 400 Jahren gelebt hat, und der hat mal gesagt, also ein Pädagoge und Theologe, hat gesagt: Mit den Dunkelheiten dieser Welt, mit der Finsternis, ist es nicht nötig zu kämpfen, denn wenn das Licht in dieser Welt kommt, muss die Finsternis gehen. Geht die von alleine. Ja. Jesus ist das Licht der Welt. Warum ich das erzähle? Weil wir eine Erfahrung als Familie gemacht haben im Sommer, im Urlaub. Unsere Kinder haben sich gewünscht, Sonnenaufgang anzuschauen. Wer Sonnenaufgang im Urlaub sehen will, muss um 5 Uhr aufstehen, im Urlaub, auf dem Campingplatz. Aber wir haben gesagt, wir machen das mit, wir wollen es erleben. Also sind wir aufgestanden, Jacken angezogen, Hund mitgenommen und sind wir zum Strand gegangen, um Sonnenaufgang zu erleben. Und dunkel war es, ruhig war es auf dem Campingplatz, alle haben noch geschlafen. Kalt war es, frisch, der Sand ist noch nass und kalt. Da haben wir uns hingesetzt und haben wir auf das Naturspektakel gewartet. Absolute Ruhe, Leere, nur das Meeresrauschen. Das sind übrigens meine eigenen Fotos. Und dann plötzlich wird es so rosig vorne. So kleine, so Schimmerfarben, ne? So rosa, pink, orange. Und es wird immer, immer intensiver. Plötzlich kommt dann so eine Halbkugel, dann geht die ganze Kugel raus. Mein Mann hat gesagt, ich muss die Fotos unbedingt mitbringen. Ist besser zu sehen, als nur von Erzählen zu bekommen. Also da habe ich sie. Und plötzlich ist die Kugel draus. Und es wird immer, immer pinke, helle, die ganzen Strahlen, wie nennt man sie, Morgenröte. Die wird immer intensiver und immer klarer, bis die Sonne ganz oben ist. Und plötzlich sieht man alles. Vorhin hat man nichts gesehen durch die Dunkelheit, aber dann sieht man plötzlich alles. Und es ist hell und es ist warm, sofort. Und da ist mir dieser Text bewusst geworden. Wenn die Sonne kommt, die Finsternis, egal wie dick die ist, wie dunkel die ist. Wir hatten auch einige Wolken. Auch die Wolken hatten keine Chance. Die Sonne war stärker und die kam durch und der Tag hat begonnen. Egal wie dunkel die Finsternis um dich rum ist, in deinem Leben, denn das Leben ist nicht immer fair und einfach. Manchmal haben wir auch Schicksalsschläge, verlieren wir liebe Menschen, werden wir krank, leiden wir, haben wir Angst und Sorge. Umso dunkler die Dunkelheit und die Finsternis ist, das Licht ist immer noch stärker. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Dann gibt mir das einen Trost und eine Zuversicht und einen Zuspruch. Gott ist stärker als jede Finsternis dieser Welt. Und die Sonne geht jeden Morgen aufs Neue auf. Und der Tag jeden Tag aufs Neue. Gibt es ein paar Geschichten aus der Bibel, mit denen ich mich beschäftige durch meine Predigten, die letzten Jahre. Wer auf der Steva war, war von euch jemand auf der Steva? Keine Pfadfinder hier. Das war unser Theaterstück auf der Steva. Das war an David, der auf der Harfe spielt, und Saul. Und wir hatten jetzt auch ein Kindermusical in Augsburg. Da ging es auch um David. Und mir ist ganz besonders beim David bewusst geworden. Ein ganz lieber Junge. War ein Hirtenjunge, hat Schafe gehütet und war Musiker, hat musiziert und wollte eigentlich nur das Beste für seinen König. Er hat seinen König geliebt, er hat seine Tochter geheiratet, er war sein Schwiegervater. Aber der Schwiegervater wird eifersüchtig, neidisch und wird David töten. Und dieser Junge, der eigentlich nur das Gute wollte, er wollte nie was Böses, der wollte nie Königsthron haben, ist auf der Flucht vor seinem eigenen Schwiegervater, der ihn umbringen will. Was für eine Ungerechtigkeit, was für ein Mobbing, was für eine furchtbares Leiden eigentlich, wo man sich fragt, was habe ich denn falsch gemacht? Ich wollte eigentlich nur das Gute dem König und ich bin jetzt auf der Flucht, muss Angst um mein Leben haben. Und trotzdem hat er auf Gott festgehalten und nicht aufgegeben. Und gerade jetzt eben im Psalm 23 schreibt er, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was der Stecken und der Stab bedeutet. Hat jemand Idee? Denn Schläge sind nicht gemeint, na, eben nicht.
Erziehung.
Das heißt, ich bin mitten im Leib und Gott tut mir noch ein bisschen was drauf, damit ich ja erzogen werde. Was bedeutet das Stecken und der Stab?
Führung?
Ja, möglich. Also erstmal der Stecken. Ja.
Als die Kinder kleiner waren, haben wir einen Ausflug zum Hirten gemacht, also zum Schäfer. Heute sagt man ja Schäfer.
Schäfer.
Und die haben auch noch diese Stäbe und die sind ganz wichtig, weil mit denen können sie einfach das Schaf herholen, können sich die Klauen anschauen. Also das ist ein sehr wichtiges Mittel, um mit den Schafen zu arbeiten. Also nicht, um sie zu schlagen, dafür ist es überhaupt nicht gedacht, sondern eigentlich nur, um bei der Arbeit mit den Schafen hilfreich zu sein.
Dankeschön. Ja, ich war interessant, ich kriege immer so unterschiedliche Antworten. Habe ja auch schon eine Antwort vom Schäfer in Aschaffenburg, vom Bruder, bekommen. Ja, damit er die wieder zurückholen kann, wenn sie sich verlaufen haben. Aber für mich eine persönliche Entdeckung und mit der bin ich sehr gerne unterwegs, was mir persönlich viel bedeutet. Er tut sie auch damit hüten. Das heißt, wenn er das ausbreitet, damit keine Wölfe oder wenn sich da was nähern sollte, die haben Angst vor diesem Stock. Er dient auch dem Schutz. Er beschützt sie auch damit. Also Schutz, nicht Schläge, sondern Schutz. Schutz für die Hirte. Gott ist mein Schutz, mein Hirte beschützt mich. Und deswegen sagt er, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, weil du mich beschützt, weil du bei mir bist. Und der Stecken, was bedeutet er? Das ist so ein Taktstab, ne, zum Dirigieren. Er zeigt ihnen die Führung, hast du ja schon gesagt. Der zeigt ihnen, welche Richtung ihnen gehen sollen, links oder rechts, und die ganze Herde geht mit. Also Führung, er führt sie damit und zeigt, wo sie laufen sollen. Das ist übrigens Eddie Dietz-Brieda, ich weiß nicht, wer den kennt, aber bestimmt, und von den Büchern. Fand ich ganz nett, das Foto von ihm, das habe ich mir gleich von ihm mitgenommen. Gott, mein Hirte, führt mich zum frischen Wasser. Haben wir ja schon von der Quelle des Lebens. Und so ist immer wieder bei den Schafen und bei der Quelle. Mitten in der Wüste, mitten in der Hitze des Lebens führt er mich zu der Quelle. David, der Junge, der auf der Flucht war vor seinem bösen König, der ihn umbringen wollte. Und trotzdem hat er nicht aufgehört, Gott zu vertrauen und sich auf Gott zu verlassen. Zweite Geschichte, die werde ich jetzt auch nicht ganz groß ausholen, aber was mich auch gerade musikalisch bewegt, Paulus und Silas im Gefängnis. Und die singen Lieder, die beten mitten in der Nacht. Und der Gefängnisaufseher, der auf sie aufpasst, hat die Anweisung und den Auftrag, gefährliche Menschen vor sich, die muss man ganz besonders überwachen. Kriegen noch Holzblöcke in die Füße und Ketten und aufpassen, die sind hochgefährlich, hohe Gefahr. Und weiß es nicht, ob ihr schon mal mit Gefängnis zu tun hattet. Habt ihr schon im Gefängnis gepredigt oder so? Also ich habe keine ganze tolle Freunde von mir, die fahren jeden Mittwoch und dann sagen die immer, am Mittwoch kann ich nicht kommen, da bin ich im Knast. Und ich, hä? Die fahren in Knast, im Gefängnis und predigen dort, kümmern sich um die Gefangenen. Ganz tolle Arbeit. Und bei uns in der Arztpraxis, wenn die Frauen kommen, wir haben Frauengefängnis bei uns in Eichach, wenn die mit Ketten und Handschellen kommen, müssen auch zum Arzt, zum Facharzt, haben wir immer die Anweisung vom Chef, nie Rücken kehren. Wenn du ins Wartezimmer gehst und machst mit denen Anamnese, ihr bestimmt wahrscheinlich auch so eine Anweisung, weiß nicht, ob die auch ins Krankenhaus kommen, oder die haben ja eigene Betten, immer mit Augenkontakt. Immer Augenkontakt, dass du weißt, was der Patient, oder die Patienten, meistens sind das Frauen bei uns, wir haben Frauengefängnis, was die vorhaben. Denn wenn du dich mit Rücken kehrst, könnte gefährlich sein, dass die vielleicht Stift oder irgendwas können dich einfach überfallen. Und das ist jedes Mal, wenn man ins Gefängnis, ins Wartezimmer geht, ein beklemmendes Gefühl. Okay, hoffentlich geht alles gut. Und es geht auch immer gut. Aber dieser Gedanke ist mir bewusst geworden, wie dieser Beamte mit dem Auftrag unterwegs war, gefährliche Männer. Schwer gefährlich. Und dann sitzt er da und die gefährlichen Männer fangen an zu beten und zu singen, Gott zu loben. Was muss denn mit in diesem Mann in seinem Kopf vor sich gehen? Und der hat an dem Abend, hatte Gott erlebt. Gott hat ihn besucht, hat sein Herz erreicht. Denn es kam dann natürlich dann um Mitternacht das Erdbeben. Und die Türen gingen auf und die Ketten sind aufgegangen. Und spätestens dann hat er gewusst, jetzt sind sie weg. Und wollte sich selber das Leben nehmen, weil er hat mit seinem eigenen Leben gehaftet. Und die Männer waren immer noch da. Tu das nicht, wir sind hier, wir sind alle hier. Jetzt, spätestens jetzt hätten sie weg sein können, sie sind immer noch da. Was sind das für Menschen? Was läuft denn hier? Und Paulus hat die Möglichkeit, ihm von seinem großen Gott und von Jesus Christus zu erzählen. Er war Zeuge von Jesus. Mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Freundlichkeit, mit Herzlichkeit. Er war Zeuge von Jesus. Und was für mich immer, also ich komme aus einer missionarischen Familie und wir sind mit meinem Mann auch missionarisch unterwegs. Vers 31, wenn der Paulus ihm sagt, glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Sagte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Er hat Gott erlebt und mit ihm seine ganze Familie, Nachbarn, Kollegen, was weiß ich, vielleicht halbes Dorf, keine Ahnung. Stellt euch mal so vor, so Oberasbach hier. Weil eine zu Jesus gefunden ist. Eine hat Jesus gefunden und hat sich taufen lassen. Nur weil Paulus und Silas Jesus Zeugen waren. Ja, und somit komme ich auch zu meinen persönlichen Erfahrungen. Wie kann ich Zeuge sein, wenn ich selbst mitten vom Leid, Schmerzen, Sorgen, Angst und Depression bin? Meine Antwort ist, und gerade dann erst recht. Auch wenn das nicht einfach ist. Vielleicht kurz auch von mir. Wir sind ja beide Tschechen. Mein Papa war in den 50. Jahren vom Bundeswehr, hat es gar nicht weiter geschafft, glaube ich, ein paar Monate und ist dann ins Gefängnis gekommen für 3,5 Jahre. Weil am Sabbat nicht arbeiten wollte und auch keine Waffe tragen wollte. Und die Gefängnisse nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren die waren schlimm. Folter. Folter, Folter. Schlimme Zustände. Und Opa hat mir oft mal, also ich sage Opa, weil mittlerweile ist er Opa und er lebt auch nicht mehr. Papa hat mir viel erzählt. Am Sabbat in der Früh haben sich immer die Pastoren versammelt in eine Zelle und haben Gott gelobt, haben gesungen und so laut, wie sie nur konnten. Und die Beamten standen vor den Gittern und die konnten nichts tun. Die waren entwaffnet, die konnten nichts tun, weil die Pastoren, und da wurden alle politisch Gefangene und alle christliche Führungspastoren und die wurden alle eigentlich in diesem Gefängnis verhaftet und mussten schwer arbeiten in Uranbergbau und wurden auch schwerst misshandelt, mit kurzen T-Shirt bei minus 10 Grad draußen zu stehen und in der Nacht die ganzen Nächte durchzustehen und Einzelzellen und volles Programm. Und als voll traumatisierter Mensch kam er raus. Und unsere Familie hat natürlich auch darunter gelitten, weil in den 80er Jahren hat man meine Familie gedroht, mich in Kinderheim zu stecken, weil wir Sabbat Schulpflicht hatten in den 80er Jahren. Und Papa hat gesagt, nein, meine Tochter geht am Sabbat nicht in die Schule. Und der Papa war stur, hat er durch. Er sagt, nein, sie geht nicht. Und dann kam die einmal und hat gesagt, okay, wenn sie am nächsten Sabbat nicht in die Schule kommen, dann kommt der Polizeiwagen und die Tochter kommt ins Heim. Dann haben wir Freitagabend gebetet, haben wir Angst gehabt und in der Früh haben wir uns angezogen, sind wir in die Gemeinde gefahren. Die Beamten kamen nicht, es hat mich niemand abgeholt. Und wir haben so viele Wunder erlebt und umso dunkler es war um uns, desto lauter waren wir und haben wir musiziert und missioniert. Und Projekte gemacht. Und nach der Wende kam eine riesige Missionswelle nach Tschechien, kamen Missionare und Pastoren aus Ausland. Und da war mein Mann auch, hat mir da mitgeholfen. Er hat gekocht, ich habe musiziert mit den Missionaren. Dann haben wir eigentlich in der ganzen Stadt große Missionsarbeit geleistet oder leisten dürfen. Und das hat mich persönlich auch sehr bewegt, wenn du siehst, wenn Menschen zu Jesus kommen. Herrlich. Aber da erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich habe viel zu erzählen. Aber mitten in der Dunkelheit, mitten im Leid, wenn es einem schlecht geht. Und das habe ich auch schon mal erlebt. Auch hier, wenn ich nach Deutschland kam, niemanden gekannt habe, kein Wort auf Deutsch. Das war hart. Aber die Gemeinde war da, Jugend war da, war eine Familie für mich. Und ich habe nie aufgehört, Musik zu machen. Ich habe Gott mit der Gabe, die er mir gegeben hat, so wie dir, gedient. Nie aufhören, für Gott da zu sein. Und in der letzten Zeit, mein Mann ist selbstständig, hat Sanitärbaubetrieb. Und das ist auch als Selbstständiger nicht einfach in dieser Welt. Denn egal, wie viele Angebote und Rechnungen du verschickst, ob du dein Geld siehst, kann dir keiner garantieren. Du kannst streiten und mahnen, aber ob du davon leben kannst, ist allein Gottes Gnade. Die haben wir immer wieder erleben dürfen. In den schwierigsten Zeiten, wo wir nicht gewusst haben, wie soll es weitergehen, hat sich gekümmert, war immer für uns da. Ich bin Zeuge und das werde ich nie aufhören. Und auch hier möchte ich euch bezeugen, wie wunderbar Gott ist und Jesus Christus, den ich erlebt habe. Und ich werde euch immer wieder Erfahrungen von ihm erzählen. Es gibt Texte, wie zum Beispiel von Martin Luther, der geschrieben hat, Gott ist am allernächsten, wenn er am weitesten entfernt scheint. Das erlebst du dann erst dann, wenn es dir schlecht geht. Oder vom Johannes Calvin, nichts tröstet mehr als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Da ist wieder die Gemeinde, wir zusammen, die zusammenhalten. Die das Lämpchen nicht irgendwo am Zaun vergessen, sondern da sind, offene Augen haben. Wo sind unsere Kinder? Wo ist unsere Jugend? Wieso kommen die nicht? Wo sind die? Geht es ihnen gut? Da sind wir, die Liebe Gottes, die unsere Mitmenschen umarmt. Der vorletzte Text, den ich habe, vom Philippe. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Es gibt Momente im Leben, wo du nicht mehr beten kannst, wo es einfach nicht geht, es einfach wehtut, weil du keine Worte findest, weil du in Angst steckst, in Zweifel, in Sorge, im Problem, gelähmt. Und wie dankbar du sein darfst, zu wissen, dass es Menschen gibt, die für dich beten, in der Zeit, wo du es selber nicht kannst. Hab's auch erlebt. Und ich tue mir noch einige Erfahrungen aufheben, damit ich nächste Mal noch was erzählen kann. Dietrich Bonhoeffer hat mal geschrieben, kurz bevor er im Konzentrationslager hingerichtet wurde: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie viel wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Er gibt uns alles, was wir brauchen, aber nicht im Voraus, damit wir uns auf ihn, allein auf ihn verlassen. Solltest du so einen Moment haben, wo es dir nicht gut geht, wo du leidest, wo du nicht mehr beten kannst, sag's einfach jemandem von deiner Gemeinde, dass er für dich betet. Sprich darüber. Und das ist das, was euch ausmacht, Oberasbach. Ein sehr schönes Bild von oben. Ihr seid, schaut so als große Familie hier aus. Und das ist schön. Und das ist das, wonach sie heutzutage Menschen sehnen. Kommt zu der letzten Geschichte. Wer kennt denn die Frau? Wer kennt schon meine Predigt? Das ist gut. Niemand kennt sie. Kennt jemand die Fanny Crosby? Auch nicht. Dann erzähle ich euch die Geschichte. Natürlich, ja, denke ich doch, hoffe ich doch. Ein kleines Mädchen in Amerika geboren vor 140 Jahren. Ein Mädchen, was durch eine Erkältung eine Augenentzündung bekommen hat, in 6 Wochen ihres Lebens als Baby. Ihre Eltern sind mit ihr damals zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat gesagt, wenn sie dem Baby warme Umschläge auf die Augen geben, wird das wieder vorbeigehen. Und so haben sie es Eltern gemacht. Warme Umschläge auf die Augen und das Baby wurde blind. Die Fanny hat seit ihren 6 Wochen Lebensjahr nie wieder Sonne gesehen. Nie wieder Sonnenaufgang. Nie wieder diese herrliche Natur. Nie wieder konnte sie sehen. Wurde als blinde Frau durch das Leben geführt mit dem Glauben von ihrer Mama, dem Glauben von ihrer Oma. Denn sie hat mit einem Ja ihren Papa verloren, der ist verstorben. Also nur Mama und Oma haben sie großgezogen und haben ihr von diesem großen Gott und von Jesus Christus erzählt. Sie konnte das selbst nie lesen. Sie konnte nur blinde Schrift. Aber sie war nie entmutigt, die war nie, hat nie aufgegeben, hat Blindenschulen gegründet, hat sich Bibelzitate auswendig gemerkt, auswendig gelernt, damit sie Bibel im Kopf hat. Sie hat sich für Musik viel interessiert, sie hat viele Instrumente und Gesangs gelernt, sie hat auch einen blinden Mann geheiratet und sie hat sich viel für blinde Menschen in New York damals eingesetzt. 1820, glaube ich. Und damit nicht genug Leid hat, hat sie auch ihr Baby zum Grabe tragen müssen. Also hat sie ihr Kind verloren und beerdigen müssen. Und jede Mama von uns weiß, es ist ein Albtraum für jede Mutter, ihr Kind beerdigen zu müssen. Und diese Fanny könnte verbittert werden, könnte die Welt hassen, könnte Gott hassen. Was für ein Gott, der ihr sowas geschickt hat. nie wieder diese Schönheit der Welt sehen zu können. Wem soll sie was nutzen? Wem soll sie was geben als blinder Mensch? Oder gerade erst deswegen kann sie sich für viel für blinde Menschen engagieren. Sie hätte diesen Arzt hassen können. Der Arzt ist schuld daran, dass sie nie wieder was sieht. Wie nennt man das bei uns in der Medizin? Kunstfehler. Kunstfehler. Falsche Diagnose, falsche Therapie. Heutzutage wird man so einen Arzt anklagen, ab ins Gefängnis. Er ist schuld daran, dass ich blind bin. Nur weil er mich falsch behandelt hat. Die hätte genug Grund gehabt, verbittert zu werden und alles und jeden zu hassen. Aber das hat sie nicht gemacht. Und wisst ihr warum? Weil sie an Jesus festgehalten hat. Jesus war ihre Stärke. Er war ihr Licht. Und wer an ihn nicht glaubt, wird nicht in Dunkelheit herumirren, sondern er hat das ewige Leben. Er hat das Licht. Wer mich festhält, er war ihre Hoffnung. Er war ihr Ziel. Denn sie wusste, eines Tages wird sie wiedersehen. Und als sie verstorben ist, hat man ihr auf dem Grabstein eingravieren lassen. Tante Fanny, weil sie war sehr beliebt bei Kindern, bei Jugendlichen. Und drunter geschrieben, Tante Fanny, seliges Wissen, Jesus ist mein. Diese Frau hat über 800 Gedichte geschrieben. Und so viele sind bei uns im Liederbuch auch vertont. In mehreren Liederbüchern bei euch genauso. Und ich werde auch sehr gerne mit euch dieses Lied am Ende singen wollen. Denn ich habe mich auf die Suche gemacht. Und viele Lieder versuche ich mal zu verstehen, was sich die Komponisten dabei gedacht haben. Und immer wieder mal musste ich als Kind in Tschechien und dann kam ich nach Deutschland. Da gab es noch Wir loben Gott, dieses Liederbuch, die Nummer 600. Wenn sich immer als Wunschlied gewünscht hat, nicht schon wieder die 600. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Das, wenn du das immer begleitest oder singst, irgendwann magst du es nicht mehr. Aber seitdem ich die Geschichte von Fanny kann, oder weiß, kennengelernt habe, mag ich dieses Lied wieder. Und das Lied ist so tief, weil es zeigt, dass es sich lohnt, an Jesus festzuhalten. Halt an ihn fest und lasse nie los, egal was dir passiert. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch. Und ja, wir werden uns wiedersehen. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht später. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten und erst auf deine neue Erde, freue mich auf euch alle und auf diese Schönheit, die uns begegnen wird. Gott segne euch. Amen.
Amen.
Ich möchte mit euch beten. Unser großer Gott, unser Heiland, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir das Vorrecht haben, dich zu kennen. Dass wir das Vorrecht haben, mit dir zu leben und dich unterwegs in unserem Alltag bei uns zu haben. Dass wir erlöste Menschen sind, dass wir durch dich das Licht haben vor uns. Dass du uns den Weg zeigst, dass du die Wahrheit für uns bist. Und dass wir mit dir ganz andere Perspektive im Leben haben, weil du unser Ziel bist. Es lebt sich ganz anders. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese liebevolle Gemeinde Oberasbach, wo man sich sehr, sehr wohl fühlt und zu Hause fühlt. Ich danke dir dafür, dass sie dich lieben, dass sie dir nachfolgen, dich preisen und dass sie mit dir unterwegs sind und sie überlegen, wie könnten sie ihren Mitmenschen noch mehr von dir erzählen? Danke auch für die Gedanken, die du mir für die Predigt gegeben hast. Uns bewusst gemacht hast, wir sind Zeugen. Und wir Zeugen bezeugen dich in unserem Leben, so wie wir zu unseren Mitmenschen sind. Mehr müssen wir nicht tun, können wir. Aber das Hauptsächliche ist, wie wir in unserem Leben zu unseren Mitmenschen sind. Sie sehen dann in uns deine Liebe und dein Licht. Ich wünsche dieser Gemeinde, dass die wächst, dass die Palienstühle noch voller werden und dass sie so voll werden, dass sie neu bauen werden müssen. Vater, segne sie reichlich, dass sie Mut haben, dass sie Kraft haben, Lust und Motivation und Begeisterung im Herzen von dir zu erzählen. Gerade jetzt auch besonders in der Vorweihnachtszeit, wo Menschen viel empfindsamer sind für dich, wo sie die Möglichkeit haben, den großen Jesus Christus kennenzulernen, der für sie verstorben ist. Nicht nur das kleine Baby. Vater, danke dir für alles von ganzem Herzen. Und ich bitte dich um deinen Segen für diese tolle Gemeinde Oberasbach. Amen.
Amen.